über Übersetzen. Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Ja, heute wagen wir uns mal an einen Bereich ran, den wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich Asien. Und ich freue mich total, dass Anja Truong heute bei uns ist. Ich bin bei ihr. Sie ist nämlich Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin aus dem Japanischen und Englischen und auch aus dem Chinesischen. Außerdem ist sie ausgebildete Orthopädie-Technikerin, ist zweisprachig groß geworden mit Chinesisch und Deutsch, hat Asienwissenschaft studiert und dann Konferenzdolmetschen. Sie dolmetscht im technischen und medizinischen Bereich, übersetzt Anime und Manga und ich freue mich total, dass ich heute hier in Heidelberg zu Gast sein kann und sie uns in die Besonderheiten des Japanischen einweiht. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Dolmetscherin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. So, Anja, jetzt sitze ich hier bei dir in Heidelberg. Sag mal was an. Und überall sehe ich schon die Manga-Zeichnungen hier um mich rum, die hier hängen. Und die Mangas.
In meinem Wohnzimmer, ja.
Genau, in deinem Wohnzimmer.
In meinem Nerd-Wohnzimmer.
Ja, und ich kann es mal gleich zugeben. Also ich habe nicht so viel Ahnung, eigentlich gar keine. Ich war auch noch nie in Asien, aber ich habe jetzt viel gelesen. Und brauche ich eigentlich auch nicht, weil du bist zweisprachig aufgewachsen.
Richtig, genau.
Mit einer chinesischen Mutter und hast dann Asienwissenschaft studiert und bist Konferenzdolmetscherin für Japan und Englisch geworden.
Genau, also ich habe, das ist ein bisschen kompliziert, mein Vater ist nicht Deutscher, sondern er ist auch chinesisch stämmig gewesen, ist aber in Vietnam geboren und aufgewachsen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Aber
du hast auch noch, genau. Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, aber vietnamesisch, deswegen ist mein Nachname auch vietnamesisch, aber ich spreche kein Wort vietnamesisch. Also meine Eltern haben sich auf Chinesisch unterhalten und meine Eltern waren dann auch geschieden, seit ich sehr klein war und die sind halt bei meiner Mutter aufgewachsen und das eben mit Chinesisch dann. Also mit meiner Mutter spreche ich Chinesisch.
Und dann hast du erst Asienwissenschaft studiert, das ist...
Genau.
Da hast du dann wahrscheinlich Chinesisch und Japanisch gemacht.
Richtig, genau. Und dann habe ich im Anschluss daran dann den Master im Konferenzdolmetschen gemacht in Heidelberg hier.
Genau. Und da wird's interessant. Warum hast du nicht Chinesisch gemacht, sondern Japanisch?
Also das hat zum einen, es hat mehrere Gründe. Einen ganz einfachen, es gab kein Chinesisch. Es gibt keinen Studiengang mit Chinesisch für Konferenzdolmetschen. Und das, also es gibt die Translationswissenschaften in Germersheim. Zumindest damals gab es die für Chinesisch, aber eben auch nur fürs Übersetzen. Und ich wollte eben dolmetschen. Ja, und ich hatte tatsächlich aber auch, also der zweite Grund ist einfach, weil ich Japanisch lieber mochte, schon immer als Chinesisch. Also schon immer ist jetzt natürlich auch nicht ganz richtig, aber seit ich mich irgendwie damit auseinandergesetzt habe, wollte ich das eben lieber als Chinesisch machen, weil das mir einfach besser gefallen hat, weil ich es schöner finde.
Ah, ja.
Und deswegen habe ich mich da eben dann auch im Bachelorstudium schon drauf konzentriert und fand halt wirklich einfach so das Japanisch, das ich gehört habe, immer so schön, einfach rein vom Klang, ne? Von der Melodie, von einfach diesem Klang der Sprache, dass es mich halt fasziniert hat und dass ich einfach gerne das lernen und verstehen und sprechen können wollte und habe mich entschlossen, das eben zu lernen und habe dann aber gedacht, na gut, wenn du jetzt irgendwie hier schon so lange kein Chinesisch mehr benutzt hast und jetzt anfängst, Japanisch zu lernen, kannst du das auch vor deiner Familie nicht so wirklich rechtfertigen, das Chinesisch dann irgendwie völlig beiseite zu lassen. Und dann habe ich eben Chinesisch noch mit dazu genommen und habe mir eben damals schon überlegt, dass ich auch lieber, also wenn ich mit der Sprache arbeite, dann eben auch lieber mündlich mit der Sprache arbeiten möchte oder eben aktiver sozusagen, als jetzt nur zu übersetzen. Und dann bin ich eben aufs Dolmetschen gekommen und das war für mich auch eine gute Option, weil ich dann gesagt habe, okay, da kann man auch in verschiedenen Bereichen arbeiten. Ich kann meine medizinischen Interessen und mein medizinisches Wissen auch noch mit einbauen und eben auch die technischen Seiten noch eben sozusagen mit meinem Sprachstudium verbinden und das war halt eine gute Gesamtlösung dann für mich.
Ja, du konntest alles gut verbinden. Genau, und damit steht jetzt mehr Japanisch oder mehr Chinesisch. Wie ist das?
ich dolmetsche vor allem Japanisch. Also Chinesisch mache ich Übersetzungen auch mal, aber ich arbeite schon lieber mit Japanisch, weil ich da einfach sehr viel mehr Zeit investiert habe auch und entsprechend das auch auf einem ganz anderen Arbeitsniveau ist als jetzt mein Chinesisch.
Und wie ist denn das mit dem Japanisch? Die Kultur ist ja doch jetzt ein bisschen fremder, als ich bin ja auch Dolmetscherin, aber Französisch und Russisch. Ich finde schon einen großen Unterschied zwischen Russisch und Französisch. Aber ich kann mir vorstellen, bei dir ist es ja noch mal ein bisschen anders. Wie sieht das aus mit dem Kulturtransfer? Oder was macht den größten Teil deiner Arbeit aus? Ist es Sprache oder ist es Kulturtransfer?
Es ist schon beides, weil sich diese kulturelle Mentalität ja auch in der Sprache äußert. Ne? Mhm. Es ist also wirklich vieles, das fängt schon bei Floskeln an, die eben ja wörtlich sowieso nicht funktionieren und eben in einem ganz anderen, also es gibt eben zum Beispiel so eine allgemeine Floskel, die bedeutet so viel wie, ja, seien Sie wohlgesonnen mit mir oder so. Also ne, das ist dieses, das sagt man einfach in allen möglichen Situationen, wenn man eben mit anderen zu tun hat und oftmals eben sich auch vielleicht zum ersten Mal begegnet oder in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Und da muss man dann schon auch wieder sehr viel übertragen und sagen, okay, was mache ich da jetzt im Deutschen draus oder was will der damit jetzt sagen? Das sagt man zum Beispiel aber auch, wenn man jemanden um etwas bittet und dann eben im Deutschen einfach nur wahrscheinlich sagen, kannst du das bitte machen oder können Sie das bitte so oder so erledigen? Und dann würde man im Japanischen eben auch dieses Yoroshiku negai shimasu noch hinterher sagen.
Also seien Sie mir wohlgesonnen. So.
Genau.
Oder wenn ich jetzt heute zu dir reingekommen wäre ins Wohnzimmer, würdest du das auch zu mir sagen?
Nee, da sagt man wiederum was anderes. Da sagt man dann, ja, sowas wie willkommen. Also da gibt's dann so auch wieder Floskeln quasi, die Leute dann willkommen zu heißen oder wenn Leute ins Haus kommen. Als Fremde sozusagen, als Außenstehende das Haus einer anderen Person betrete, sagt man etwas, das heißt so viel wie ich erlaube mir zu stören, weil man eben so diesen Bereich eines anderen ja betritt. Und gerade diese Formen im Umgang, die sind eben schon auch sehr stark vertreten im Japanischen, was im Deutschen einfach gar nicht so sehr ist.
Und wie gehst du dann damit um? Also jetzt dieses Seien Sie mir wohlgesonnen ist etwas, das kommt immer wieder. Das heißt ja relativ lang dann auch. Mhm. Und wenn du dolmetscht, überträgst du es oder überträgst du es teilweise nicht? Oder du kannst...
Also, genau, wenn es jetzt nicht wirklich vielsagend ist, sondern wirklich nur im Sinne von auf eine gute Zusammenarbeit oder so, reicht manchmal, gerade wenn nicht viel Zeit ist oder so, einfach nur, ich freue mich sehr oder danke sehr oder ja, oder eben dann, je nachdem, kann das vielleicht schon auch mal auf gute Zusammenarbeit oder ich freue mich hier zu sein oder sowas einfach dann sein. Also da muss man wirklich dann nach Situation schauen, was halt gerade passt.
Und das Problem für dich als Dolmetscherin wäre dann praktisch, dass dir die Zeit wegrennt, ne? Wenn du simultan dolmetschen möchtest und da kommen so viele Ausdrücke.
Ja, also ich meine, gut, bei sowas geht es noch. Schwieriger wird's, weil man im Japanischen auch oft eben sehr kompakte Kanji-Wörter hat. Kanji sind diese chinesischen Schriftzeichen. Das Japanische hat ein sehr komplexes Schriftsystem. Das besteht aus den Schriftzeichen, die ursprünglich aus dem Chinesischen gekommen sind und zwei Lautschriftsystemen. Und gerade diese chinesischen Schriftzeichen, die haben dann ihre Bedeutung, die ist es aber eine sehr, ich nenne es mal kompakte Bedeutung. Die haben dann vielleicht 2, 3 Silben und bedeuten aber eigentlich ein ganzes Konzept, was im Deutschen jetzt nicht direkt mit einer kurzen, knappen Nominalverbindung oder so dann übersetzbar ist. Und dann muss man da oftmals dann ja eine Verbverbindung oder irgendwie eine Umschreibung draus machen und dann wird's halt länger.
Das heißt, die japanischen und die chinesischen Schriftzeichen sind nicht die gleichen oder nur zum Teil?
Die sind... Also manche sind gleich, die meisten sind ein bisschen abgewandelt. Also es ist, das Chinesische hat ja auch mehr oder weniger zwei Systeme. Das hat zum einen die original traditionellen Schriftzeichen, die werden vor allem noch in Taiwan und zum Teil in Hongkong benutzt, in einer ganz traditionellen Form. Und dann gab es ja während der Kulturrevolution eben diese Vereinfachung der Schriftzeichen. Das ist dann resultiert in den Schriftzeichen, die heutzutage in Festlandchina benutzt werden. Und die japanischen Schriftzeichen sind tendenziell größtenteils eher die traditionellen, also die auch in Taiwan und Hongkong benutzt werden, die Schriftzeichen, sind aber bei manchen Schriftzeichen dann doch auch wieder auf eigene Art und Weise ein bisschen vereinfacht und abgeändert, sodass das dann auch wieder ein bisschen eine eigene Form ist. Also es ist schon recht kompliziert.
Wie haben sich die denn zeitlich entwickelt?
Das war halt so, dass es im 5., 6. Jahrhundert noch kein Konzept einer Verschriftlichung der Sprache gab in Japan. Und das ist nach Japan gekommen über China. So. Und China hat natürlich chinesische Schriftzeichen benutzt. Ja. Das kam eben über den Buddhismus. Also es gab dann eben Austausch zwischen buddhistischen Mönchen. Und also der Buddhismus, der nach Japan rüberkam, hat eben die Schrift sozusagen mit nach Japan gebracht. Und so waren aber entsprechend diese ganzen Schriften auf Chinesisch. Und die Schriftzeichen sind halt, also ein Zeichen hat eine Bedeutung, also sozusagen steht für ein Konzept, einen Begriff oder irgendetwas. Mhm. Und das ist im Chinesischen, weil die Sprache so aufgebaut ist, auch sinnvoll. Also man kann die dann einfach so benutzen. Das Japanische ist allerdings einfach komplett anders von der Sprachstruktur her. Sodass man also diese chinesischen Schriftrollen oder eben auch die buddhistischen Schriften so nicht direkt eben im Japanischen lesen konnte. Also man kann natürlich dadurch, dass es eben keine Lautschrift ist, das Chinesische, sondern eben eine, ja, ein Konzeptschrift, wenn man so will. Also das ist auch jetzt natürlich ein sehr vereinfacht benutzter Begriff, aber dadurch, dass eben die Zeichen jeweils eine Bedeutung haben, kann man natürlich den Text trotzdem verstehen. Nur ist es im Japanischen dann so, dass man oftmals einfach von der Syntax her alles komplett umgedreht lesen muss. Und dann haben die erstmal so Anmerkungssymbole und so entwickelt, die sie an diese chinesischen Texte drangeschrieben haben, so dass man weiß, hier an dem Zeichen liest du erst das und dann liest man das Zeichen da unten und dann liest man das wieder. Also man muss dann quasi von oben nach unten springen. Also die Texte sind ja von oben nach unten geschrieben.
Ja.
Und dann liest man eben das nicht der Reihe nach, sondern liest dann da oben und dann liest man das nächste Wort unten und dann wieder zurück sozusagen.
Dass einem Hinweis gibt auf,
wie das gemeint ist.
Zum Beispiel damit Zeit oder was ist das, was man zusätzlich braucht fürs Japanische?
Ja, also was man braucht, ist eigentlich eine Reihenfolge, in der man das lesen kann, um diesen Satz auf Japanisch verständlich zu machen. Mhm. Und das hat man eben gemacht, bevor man dann später eine eigene Lautschrift entwickelt hat. Und mit dieser Lautschrift konnte man eben einfach die japanische Sprache, so wie es eben passt, verschriftlichen. Mhm. Und das wäre eigentlich theoretisch auch schon genug gewesen, um die Sprache an sich zu verschriftlichen. Es ist aber ein bisschen schwierig, insofern, weil das Japanische eine phonetisch nicht so reiche Sprache ist. Also es gibt einfach nicht so viele verschiedene Laute, die es im Japanischen gibt. Und dadurch ist dann vieles einfach, wenn man das nur in der Lautschrift hat, sehr gleich. Und das ist ein bisschen schwierig, dann die Wörter zuzuordnen. Und so hat man eben dann ein Schriftsystem entwickelt, dass man die chinesischen Schriftzeichen gemischt mit dem japanischen Alphabet sozusagen, wenn man das so will, dann verwendet. Das heißt, der Verbstamm zum Beispiel wird dann immer in chinesischen Zeichen ausgedrückt. Mhm. Und die Flexionen, die dann hinten dran kommen, die werden dann in der Lautschrift eben, die dann quasi die, dem Ganzen eine sinnvolle Bedeutung oder eben diese Bedeutung zuordnen von diesem Verbstamm, die werden dann eben alle, ja, also entsprechend dann hinten dran mit dem Lautschriftsystem dran gehängt.
Okay, alles ist komplex.
Genau,
ja. Und die Chinesen brauchen das nicht.
Nee, die Chinesen brauchen das nicht, genau.
Aha, das ist echt spannend. Früher war das ja, oder ich weiß es zumindest vom Chinesen, das ist eine extreme Kunst, diese Schriftzeichen alle zu lernen, ne, und schreiben zu können. Wenn ich das richtig im Kopf habe, es kann das auch nicht jeder, ne, oder?
Nee, also alle, die existieren, es ist eigentlich kaum möglich, glaube ich, in einem normalen Leben. Und das ist ja auch nicht nötig, weil die, die im Alltag benutzt werden, ja jetzt auch nicht wirklich alle sind, die, da gibt es ja auch irgendwelche ausgefallenen Zeichen, die halt in irgendwelchen alten Schriften halt noch existieren oder so, die man aber im Alltag nicht braucht. Also das ist dann nicht nötig, aber selbst die Zeichen, die so für den Alltagsgebrauch nötig sind, sind halt auch schon genug zu lernen, einfach weil, ja, weil das halt reines Auswendiglernen ist, ne? Also natürlich gibt es, also die Zeichen sind schon strukturiert, die sind aufgebaut aus verschiedenen Teilen, da gibt es dann sogenannte Radikale und dann gibt es eben noch andere Teile, die kehren dann schon immer wieder. Aber trotzdem muss man das eben letzten Endes lernen, in den jeweiligen Kombinationen dann immer. Also das ist schon viel Auswendiglernerei, das ist vor allem zum Lernen viel Schreibarbeit. Da muss auch jeder Asienwissenschaftsstudierende blöckeweise einfach seine Schriftzeichen üben. Also man schreibt dann ganze Blöcke mit nur einem Schriftzeichen voll, damit das einfach auch ins motorische Gedächtnis übergeht und so, damit sich diese Zeichen dann halt einprägen.
Ah ja. Und ja. Da hat sich doch wahrscheinlich ziemlich viel geändert durch jetzt die Möglichkeiten, die man jetzt hat mit dem Computer und mit Spracherkennung.
Durchaus.
Und so,
ja, also das hat sich, ob das zum Guten oder zum Schlechten ist, ist dann natürlich dahingestellt. Es hat sich insofern geändert, dass man eben natürlich nicht mehr so viel von Hand schreibt. Das heißt, das motorische Gedächtnis ist nicht mehr so wahnsinnig relevant. Allerdings führt das halt auch oft dazu, dass man das dann von Hand gar nicht mehr richtig schreiben kann. Ne? Also das merke ich auch sehr stark, dass ich einfach, wenn ich jetzt mal wieder eine Karte schreiben muss oder Briefe an Freunde mal schreibe, ganz altmodisch, dann schreibe ich eigentlich total einfache, simple Zeichen und dann irgendwann hänge ich mitten im Zeichen und denke so, was kommt jetzt hier links? War das jetzt das Radikal oder war das jetzt, ne? Und das ist einfach dann nicht mehr drin, obwohl man das jederzeit lesen könnte und jederzeit eben auch im Computer natürlich dann eintippen kann, weil man ja am Computer wirklich nur die Lautschrift sozusagen eintippt und dann gibt der Computer einem das Zeichen schon raus.
Genau, das wollte ich
man kann das eben aussuchen.
Wissen. Genau, das hat sich verändert, ne?
Richtig, genau. Also man kann am...
Man braucht es also handschriftlich gar nicht mehr zu können.
Nee, absolut und nicht. Man kann am Computer wirklich einfach das, was man sprechen würde, was man aussprechen würde, eintippen in unserem Alphabet, in unserer alphabetischen Tastatur. Und dann gibt der Computer eben Zeichen, Vorschläge raus mit dieser Lautung. Also die Zeichen werden ja verschieden ausgesprochen und dann gebe ich da jetzt irgendwie ein Wort ein und der Computer gibt mir dann eben 3, 4 Vorschläge, die alle mit diesem Wortlaut eben ausgesprochen würden.
Also. Wie ist das überhaupt mit der Aussprache? Die ist sehr entscheidend, oder? Dann im Japanischen.
Ja, also im Chinesischen noch viel mehr, weil man da eben dann die Töne hat. Also man hat 4 Töne, die jeweils auch bedeutungsunterscheidend sind. Im Japanischen ist das aber durchaus auch der Fall. Also man hat durchaus im Japanischen, man hat nicht diese 4 Töne, aber es ist, die Melodie ist entscheidend. Man könnte zum Beispiel das Wort Ame. Es ist ein Unterschied, ob du sagst Ame, also von oben nach unten sozusagen, ob die erste Silbe höher ist als die zweite oder ob du sagst Ame von unten nach oben. Und das eine ist halt der Regen und das andere ist ein Bonbon.
Das heißt, wenn ich jetzt Ame eingeben würde auf der Tastatur, würde ich jetzt 2 Schriftzeichen kriegen.
Richtig,
eins
mindestens,
für Bonbon
genau.
Und eins für Regen. Und ich würde mir dann das passende aussuchen.
Dann würdest du eben diese 2 Schriftzeichen bekommen. Du würdest wahrscheinlich auch noch andere Vorschläge, die mit Ame anfangen, also Wörter, die dann vielleicht weitergehen könnten oder so, dann schon bekommen. Und dann kannst du da einfach aussuchen, ja.
Aha. Ah ja, sehr interessant. Das heißt, die Technik hat da schon einiges in Gang gebracht und geholfen, dass jetzt sozusagen alle schreiben können, weil früher war es so, dass es nur wenige Leute wahrscheinlich komplett beherrscht haben.
Richtig, genau. Also gerade für ausländische Lernende ist es natürlich schon nochmal was ganz anderes, das von Hand schreiben zu können.
Ja. Und wie ist es mit der KI? Wir haben ja jetzt alle so viel mit der KI zu tun, dass die unsere große Konkurrenz ist. Bei diesem komplexen Bereich, also jetzt auch das Dolmetschen, was du erzählt hast, alle diese Kulturtransfer, die du da leisten musst, ist die KI für dich eine Gefahr?
Ich sehe das nicht wirklich als Gefahr. Was ich als Gefahr sehe, ist so ein bisschen eher noch im übersetzerischen Bereich das Mindset der KundInnen und Agenturen. Weil was die KI de facto kann oder leistet, ist eigentlich nichts Brauchbares in dem Bereich. Das liegt einfach schon allein daran, dass sowohl Japanisch als auch Chinesisch, das sind beides extrem kontextabhängige Sprachen. Das heißt, im Japanischen braucht man nicht mal ein Subjekt. Du kannst einfach nur ein Wort haben und es ist eigentlich dann schon ein ganzer Satz. Und man muss halt aus dem Kontext erkennen, was damit gemeint ist, wer da das Subjekt sein soll. Und
ach, ehrlich?
Ja, ja. Und das kann eine KI einfach nicht. Und dann wird halt irgendein Subjekt eingefügt oder so. Und das sind Texte, die im besten Fall ergeben sie dann so ein bisschen Sinn, können aber halt einen falschen Sinn ergeben. Das weiß dann natürlich der Kunde nicht oder die Kundin. Das Problem ist natürlich, dass es trotzdem billig ist und schnell geht. Und da gibt es durchaus natürlich immer wieder die Tendenzen, dass gerade große Firmen oder so das dann eben einfach sehen, oh, jetzt kann ich das aber hier so schnell und so viel günstiger bekommen. Und dass dann eventuell alle anderen Aspekte irgendwie unter den Tisch fallen. Und das ist etwas, was mir schon ein bisschen Sorgen macht. Aber gerade jetzt im Anime-Bereich zum Beispiel und im Manga-Bereich ist da schon noch zum Glück auch die Community sehr stark dagegen. Also gerade wenn es da jetzt Beschreibungen gibt und so, gibt es entsprechend dann auch immer schon viele Proteste.
Und beim Dolmetschen an sich ist das wahrscheinlich, weil ich habe mich ja zur Vorbereitung, das ist allerdings ein chinesischer Film gewesen, habe ich dir erzählt, ich habe eine Serie geschaut auf Anregung meiner Freundin. Die heißt Our Interpreter und ist eine chinesische Serie über 12 Folgen wird der Beruf der Simultandolmetscherin vorgestellt in Konkurrenz zur KI. Ganz lustig zu sehen, machen wir euch in die Shownotes. Aber eigentlich von dem, was du erzählst, kann das nicht wirklich funktionieren mit der KI, weil jetzt gerade diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, mit der Höflichkeit, mit dem Raum betreten, diese andere Form der Distanz, ich meine, die ist ja auch in diesen Verbeugungen, die es gibt, diese verschiedenen Grade von Verbeugungen und von, man redet immer von dieser Kulturdistanz oder dass man sich zu nahe kommt.
Richtig, genau.
Das ist wahrscheinlich auch deine Rolle als Dolmetscherin oder die Leute auseinanderzuhalten, oder?
Genau, also auseinanderhalten beziehungsweise eben die richtige Distanz herzustellen zwischen dem jeweiligen Kunden. Also gut, simultan sitze ich halt in der Kabine, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch konsekutiv Auftrag habe, wenn ich mit einer Delegation bei einem Firmenbesuch bin oder so, da ist es wirklich so, die Deutschen haben einfach nicht, aus japanischer Sicht, einfach da keine Respektdistanz. Ne?
Ja.
Und sowohl in der Kommunikation, in dem, was sie sagen, als auch in dem, wie sie es sagen. Und das ist wirklich was, was dann durchaus bei der japanischen Seite sauer aufstoßen kann, wenn das falsch rübergebracht wird. Und das ist ein Feingefühl, was man halt einfach braucht. Das sind eben genau diese kulturellen Kenntnisse, die unseren Job ausmachen.
Genau. Und oder auch, dass man im Japanischen so wenig Nein sagt, oder?
Richtig. Also man sagt durchaus Nein, aber man sagt eben nicht direkt einfach Nein, sondern man drückt das anders aus und gibt dann eben sozusagen Hinweise darauf, dass man das so nicht in Ordnung findet. Aber da kann man dann eben nicht das Deutsche direkt übersetzen und einfach sagen, nee, das finde ich scheiße. So, also, ne, das geht
also
halt
das sind
nicht.
Diese ganzen kleinen Leister, die ganze kleine Transferfunktion, die du dazwischen hast und die kann man nicht automatisieren.
Genau, also das wird zumindest ist zumindest das Fehlerpotenzial sehr groß.
Genau. Okay. Ja, und im Manga-Bereich, du übersetzt viel Manga.
Ja, und auch Untertitel für Anime, genau. Und da ist es aber auch noch viel, viel mehr so. Also gerade japanische Manga, ne, also noch viel, viel mehr als westliche Comics, sind sowas von voll von kulturellen Feinheiten. Das ist einfach da, man hat alle möglichen Ebenen der Umgangssprache drin. Man hat Ausdrücke, die im Japanischen einen feinen Unterschied von der Umgangssprache machen, die dann, und das wird als Mittel eingesetzt, um einen Charakter darzustellen, um zu beschreiben, das ist jetzt so und so ein Typ. Also wenn ich jetzt irgendwo die Figur darstellen muss, damit man den Charakter fasst, dann hat jede Figur ihre eigene Sprache. Mhm. Also das sind dann, da gibt es im Japanischen wirklich auch viele Abstufungen, Levels, wie man zum einen wie höflich oder wie eben umgangssprachlich jemand redet, was da für Ausdrücke verwendet werden. Es gibt ja auch zwischen Männern und Frauen andere Sprachen. Und wenn dann eine Frau ein bisschen männlicher spricht, dann ist das eben auch eine Form, um diesen Charakter von der Frau so darzustellen. Und das alles ins Deutsche zu bringen mit einer Sprache, die irgendwie weder zwischen Mann und Frau unterscheidet, noch in der Höflichkeit maximal zwischen sie und du. Also das ist halt schon ein Stück Arbeit und Aufwand einfach.
Ah, okay. Manga ist ja, das halt, Manga sind die Comics, Animes sind die Filme. Ne?
Richtig, genau.
Genau, Anime und das ist aber in beiden Formen gleich.
Das ist in beiden Formen gleich, genau. Also Anime sind ja meistens auch, es gibt auch Originale, aber sind ganz oft einfach auch Auskopplungen von Manga, also Adaptionen von beliebten Manga. Man hat zum Beispiel hier die bekanntesten, so One Piece, ist einfach ein riesengroßer Manga und der hat dann eben hinterher ein Anime bekommen. In der Regel ist es so, wenn ein Manga sich sehr, sehr gut verkauft, dann wird der früher oder später wahrscheinlich auch einen Anime bekommen.
Aha, interessant. Und für die Übersetzung, okay, das heißt, du musst in diesen ganzen Sprachregistern ganz fein arbeiten, um die Charaktere sozusagen mit ihrer Sprache zu versorgen. Gleichzeitig hast du das, was wir hier schon gehört haben bei der Comic-Übersetzung, du musst dich an die Sprechblasen halten, du musst dich an die Beschränkungen halten.
Ja, und auch wirklich Soundwords im Japanischen sind auch nochmal ein ganz anderes Level, weil das im Japanischen viel, viel geläufiger ist, selbst im Alltag, selbst in Situationen, die im Deutschen vielleicht als zu formal für jetzt irgendwelche Lautmalereien oder so gesehen würden. Da werden zum Teil auch schon Lautmalereien benutzt und so ist es halt in Manga. Also es gibt auch welche mit weniger, aber in der Regel gibt es schon sehr, sehr viele, die auch grafisch dann so eingebaut sind, dass man das gerade noch so als Schriftzeichen erkennen kann und irgendwie schon manchmal gucken muss, gehört das jetzt zum Bild oder soll das ein hingekritzeltes Schriftzeichen sein?
Ach so, okay.
Und Also der Einsatz davon und vor allem die Vielfältigkeit, da werden die Autoren und Autorinnen auch wirklich zum Teil richtig kreativ und denken sich dann noch neue Lautmalereien aus und dann muss man sich wieder überlegen, was will er damit jetzt für ein Geräusch ausdrücken oder was will er damit jetzt für eine Situation ausdrücken, weil das gar nicht mal unbedingt nur Geräusche sind, sondern es einfach auch im Japanischen sehr viele solche ja lautmalerischen Worte, wenn man so will, gibt, die aber eigentlich Handlungen oder so beschreiben, so die wir dann, da hattet ihr glaube ich auch schon drüber gesprochen, die wir dann im Erikativ sozusagen machen würden, wenn jetzt im Deutschen dann es einfach nicht anders geht und man dann eben den Verbstamm nehmen muss und den einfach so hin wie Blinzel oder so. Also es gibt halt einen Laut, der im Japanischen dann da stehen würde und man würde halt direkt wissen, damit ist gemeint, dass jemand die Augen aufmacht. Ja, und das muss man dann im Deutschen irgendwie rüberbringen.
Muss man sich was ausdenken dafür, ne?
Ja.
Wie ist das eigentlich, wieso sind Manga so bekannt in Japan?
Sie sind ja gar nicht mal nur in Japan mittlerweile so bekannt, aber wieso ist eine gute Frage. Es ist geschichtlich einfach schon sehr lange, da gab es Vorreiter, also zum Beispiel Tetsuka Osamu, der da einfach sehr groß war und viele tolle Werke geschaffen hat, die dann einfach beliebt wurden. Und das ist einfach im Volk gut aufgenommen. Ich meine, ich habe da jetzt keine Nachforschung angestellt über die Hintergründe, warum das groß geworden ist, aber das ist wirklich seit den, ich weiß gar nicht, 60ern oder so wahrscheinlich sogar schon. 50er, 60er, vielleicht wahrscheinlich sogar noch früher eigentlich, wenn man jetzt auf die ersten Anfänge zurückgeht, hat sich das halt so entwickelt, dass da immer mehr kam und dadurch, dass es eben so beliebt war und einfach auch eine Art und Weise ist, Emotionen darzustellen und rüberzubringen, gerade bei den Manga ist ja ganz speziell auch im Vergleich zu anderen Comics, dass sie eben ihren ganz bestimmten Stil haben, um bestimmte Situationen oder Emotionen für uns aus westlicher Sicht wahrscheinlich total übertrieben dargestellt einfach rüberzubringen. Aber genau dieses Übertriebene kommt eben irgendwie an. Dieses eigentlich Übertriebene, das aber genau dann dieses wahnsinnige Gefühl oder diese Situation einem so nahe bringt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was...
Und ist diese Übertreibung denn, kommt nur mir jetzt als Deutsche die übertrieben vor oder ist diese Übertreibung in Japan auch eine Übertreibung?
Das ist in Japan natürlich eigentlich auch eine Übertreibung, aber ich glaube, das ist einfach mittlerweile so verbreitet unter den Manga-Konsumenten und Konsumentinnen, dass das halt einfach jetzt schon so normal, also eben in der Manga- und Anime-Welt einfach schon völlig normal ist und gar nicht mehr so sehr als übertrieben wahrgenommen wird. Also
und
wenn man das
genau, und dann hätten wir wieder, wie Larissa Schippel uns das immer erklärt, das ist sowieso ein intercultureller Raum jetzt mittlerweile,
richtig,
weil die Manga-Welt...
Das ist eine eigene Welt, das ist ein Universum.
Genau, weil wenn man zur Leipziger Buchmesse geht, braucht man ja nur einmal hingehen, geht man in die Manga-Halle, dann weiß man ungefähr,
richtig,
mit was für ein Phänomen man das zu tun hat, weil da begegnen einem lauter wunderbar verkleidete Menschen und es ist eine Riesenhalle, es ist ein Riesenwirtschaftskonzern.
Das ist riesig. Der Manga-Markt in Deutschland ist in den letzten Jahren, letzten 3-4 Jahren, glaube ich, um 75% gewachsen.
Ja.
Und mittlerweile hat selbst, also selbst das ZDF hat jetzt einen eigenen Kanal für Manga und Anime. Mhm. Also alle möglichen Verlage springen auf den Zug auf und öffnen jetzt irgendwelche Manga-Sparten. Das ist riesig geworden, spätestens seit der Pandemie. Also Verlage, die vorher eigentlich nur Manga gemacht haben und auch immer noch vor allem Manga machen, aber vorher einfach winzig waren, sind halt auch um das Dreifache gewachsen, sind jetzt zum Marktführer irgendwie oder an zweiter oder dritter Stelle mittlerweile. Das ist ein Wahnsinnsmarkt geworden.
Ja, und auf der Buchmesse hat man auch gemerkt, dass auch die AutorInnen, die sind ja auch Stars, ne?
Ja.
Also da sind ja auch richtig lange Schlangen, da werden sicher. Wie ist das mit den Übersetzerinnen? Nach dem, was du uns alles erklärt hast, ist es ja wahrscheinlich sehr komplex, das zu übersetzen. Gibt's auch Übersetzerstars?
Also, das ist leider eine etwas traurige Geschichte. Also, das wäre natürlich wünschenswert. Es ist aber leider wirklich so, dass Manga übersetzen eine extrem undankbare Sache ist. Also zum einen kann man eigentlich absolut nicht davon leben, also hauptberuflich, Vollzeit.
Mhm.
Und zum anderen ist es wirklich auch so, dass die Planung, das variiert natürlich von Verlag zu Verlag, aber man hat so kurzfristige Anfragen zum Teil und so kurzfristige Deadlines dann auch, dass das wirklich kaum machbar ist, ohne sich da irgendwie wirklich kaputt zu schuften und seine Gesundheit dabei zu riskieren. Und das ist wirklich ein großes Problem. für mich ist es eben so gewesen, dass ich das machen konnte. Und das war jetzt während der Pandemie. Da gab es dann eben jetzt dolmetschmäßig natürlich auch Einbrüche und so. Dann war das in Ordnung, dass ich da ein bisschen verstärkt eben mehr Manga machen konnte und so. Aber gerade wenn man aus dem Dolmetschbereich oder aus anderen Professionen, also Fachübersetzerbereich oder sowas ja. kommt, ist das nicht mal Studentenhonorarniveau, was da im Vergleich bei rumspringt.
Und das, obwohl, so wie du es beschrieben hast, jede Figur verschiedene Fallhöhen hat, stilistische Fallhöhen, du in der deutschen Sprache Äquivalenz finden musst, die es eigentlich gar nicht gibt. Und so kann man sich ja vorstellen, dass es sehr lange dauert.
Bis genau, es ist eigentlich wahnsinnig arbeitsintensiv. Und dann kommt noch dazu, dass dieses ganze Manga-Universum und auch Anime-Universum eben auch von sich selbst mittlerweile lebt. Es gibt 100.000 Sachen, die auf irgendwelche Sachen zum Beispiel Referenzen ziehen, die Anspielungen auf andere Sachen machen, dann muss man das wieder nachforschen. Dann gibt es vor allem Manga und Anime in allen möglichen Genres und zu allen erdenklichen Themen. Also es gibt auch Manga über Golfen oder Angeln oder sonst was. Und das sind dann einfach auch nochmal Sachen, die man nicht einfach als Laie verstehen kann. Und dann muss man sich da noch einarbeiten.
Also das heißt, du musst recherchieren einerseits, du musst die Referenzen recherchieren. Man merkt es ja auch wieder in diesen Manga-Hallen, die erkennen sich ja alle. Ja. Das heißt, es gibt ja auch für mich immer so ein Buch mit Siegeln, wo ich mir denke, aber erkennen sich auf jeden Fall
richtig.
Alle.
Richtig, und da muss man eben auch sozusagen, das ist wie auf einer Fachkonferenz auch, du musst halt für das Fachpublikum entsprechend die Übertragung bieten. Und da muss man sich entsprechend dann auch auskennen mit den Werken.
Für das Übersetzen habe ich mich gefragt, ist es doch bestimmt total speziell, weil ja viele Leute, also aus dieser Manga-Community, so viele japanische Realia kennen, habe ich das Gefühl, die ich überhaupt nicht kenne. Das heißt, für wen übersetzt du? Für mich oder für die? Oder wie machst du es?
Genau, da ist eben genau immer die Frage des goldenen Mittelwegs. Also man muss eben durchaus abwägen, was übersetzt man gerade für ein Werk? Also was habe ich jetzt hier vorliegen? Was ist das Haupt Zielpublikum oder wenn es jetzt zum Beispiel ein total nischiger Comedy, sehr speziell in dieser Welt verorteter Anime oder Manga ist, dann ist da natürlich die Sprache im Japanischen auch schon so, dass das normale Japaner zum Teil einfach auch gar nicht verstehen, die jetzt nicht irgendwie regelmäßig Anime gucken oder so.
Ah ja, okay.
Und dann muss man natürlich jetzt nicht alles, das geht auch gar nicht, das dann alles eben jeweils noch mit dazu zu erklären für ein absolut nicht kennendes Publikum. Auf der anderen Seite soll das grundsätzlich bei einer Übersetzung ja dem Zielpublikum näher gebracht werden. Das heißt, ich muss schon eigentlich von einem deutschen Leser, einer Leserin ausgehen, die nicht mit Japan irgendwie ständig in Kontakt ist.
Ja.
Und da muss man dann abwägen, was kann ich voraussetzen, was würde ich jetzt dann vielleicht doch noch mit einem deutschen Wort ergänzen, einfach, dass man je nach Publikum vielleicht auch sich überlegt, wissen die Leute, was Ramen sind, das sind diese japanischen Nudelsuppen oder...
Ja, die kennen wir jetzt alle.
Genau, die kennt man, so kann man mittlerweile... Richtig, genau, das ist jetzt und da muss man eben genau solche Dinge abwägen. Also vor 10 Jahren oder vor 20 hätte man da wahrscheinlich einfach nur Nudelsuppe schreiben müssen oder so, ne? Damit das überhaupt verständlich ist und mittlerweile kann man vielleicht auch einfach nur Damen schreiben.
Genau.
Und das sind einfach Dinge, die muss man immer von Fall zu Fall abwägen.
Stimmt. Und durch diese Bekanntheit von Manga ist es dermaßen im Fluss, ne? Und das kannst du immer mehr sozusagen voraussetzen.
Genau.
Und auch bei den Anime.
Genau.
Ah, das ist echt interessant. Mit den Erklärungen, das ist ja sowieso so eine Sache. Das heißt, tendenziell müsstest du relativ viel erklären. Aber du kannst ja nicht in Sprechblasen und du kannst auch in Untertiteln, du hast ja immer diese räumlichen Beschränkungen. Ne? Wie gehst du damit um, wenn du was erklären möchtest?
Ja, also in Untertiteln mache ich das so, dass ich in der Regel versuche, es kommt natürlich auch auf den Fall an, eine in der deutschen Übersetzung vielleicht mal durch ein Zusatzwort, manchmal reicht auch schon ein zusätzliches Adjektiv oder sowas, da eine Erklärung oder einen Ausdruck zu finden, der das im Deutschen schlüssig macht. Wenn es jetzt zum Beispiel um Konzepte geht oder so. Also da muss man aber auch wirklich relativ weit von der Sprache weg. Das ist auch ein großer Unterschied zum Englischen zum Beispiel, also auch in der Kabine zum Beispiel auch, ne, wo man eben wirklich beim Englischen, tue mich da relativ schwer mit, deswegen arbeite ich normalerweise auch nicht so wirklich Englisch-Deutsch. Das können sehr viele andere Kolleginnen sehr viel besser. Aber das liegt einfach für mich auch daran, dass man da relativ nah am Text bleibt und eine kleine Dekalage hat und viel einfach relativ wörtlich, aus meiner Sicht ziemlich wörtlich funktioniert.
Ja.
Und im Japanischen geht kaum was in der wörtlichen Übersetzung.
Aha, Dekalage heißt beim Dolmetschen, nämlich beim Simultandolmetschen, diese zeitliche Spanne zwischen den beiden Sprachen, weil man ja hört und spricht gleichzeitig
genau.
Und so ganz genau schafft man es nicht. Das heißt,
genau.
Diese Dekalage ist die kleine Verzögerung
genau.
Sozusagen.
Und die ist im Japanischen halt ein bisschen größer als im Englischen jetzt.
Ah,
also natürlich sollte man
Freiheit.
Jetzt nicht etwas mehr, aber die braucht man eben auch, um einfach ja den Satz sozusagen erstmal zu formulieren. Also es ist natürlich ja. Nicht so, dass man da jetzt irgendwie erstmal einen ganzen Satz abwartet und dann da kommt man dann auch nicht mehr hinterher. Aber so wie im Englischen das fast eins zu eins da auszusprechen, das funktioniert im Japanischen halt wirklich auch selten. Es gibt sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen, die das enger oder also annähernder können. Aber dadurch, dass im Japanischen, wie gesagt, die ganze gesamte Sprachstruktur und das gesamte Sprachkonzept so unterschiedlich ist im Vergleich zum Deutschen, ist es einfach, ja, eigentlich nicht wirklich möglich, das wörtlich zu übersetzen, ohne dann den Sinn halt auch irgendwie zu verzerren. Und deswegen mache ich das eben in den Untertiteln, um darauf wieder zurückzukommen, auch so, dass ich da dann einfach immer versuche, möglichst deutsche Entsprechungen, die es vielleicht verständlich machen oder so, zu finden. Also ich meine, natürlich würde ich jetzt nicht irgendwie inhaltlich etwas komplett verändern, nur weil es jetzt im Deutschen das nicht gibt und ich das japanische Konzept rüberbringen möchte. Aber man muss halt irgendwie deutsche Ausdrücke finden, die natürlich sind und die das vielleicht so ein bisschen näher bringen.
Ja, da also kann man freier. Freier und kreativer.
Und man muss kreativer einfach sein,
genau. Umgehen,
ja.
Genau, und diese kulturspezifischen Erklärungen, ich frage das nämlich, weil wir hatten mit Professor Künzli darüber gesprochen, über dieses Fansubbing, das betrifft nämlich auch Manga und Anime, ne? Weil es eben so große Fan-Communities gibt, die auch sehr bereit sind, ihre Dienste für diese Sachen zur Verfügung zu stellen. Und Fansubbing ist dieses sozusagen Untertitel, die selber hergestellt werden von Fans umsonst. Und da sind unheimlich viele kulturspezifische Erklärungen drin.
Ja, also ich bin dem Fansubbing und auch den Fanübersetzungen von Manga gegenüber aus einigen Gründen ein bisschen kritisch eingestellt. Das hängt zum einen auch mit daran, dass diese gesamte, ich nenne es jetzt mal Misere, in der Manga-Branche für ÜbersetzerInnen daher rührt, dass das aus dem Fansubbing oder den Fanübersetzungen erwachsen ist. Also ich spüre da eine sehr starke Einstellung, man macht das alles aus Leidenschaft und dann braucht man ja auch nicht so viel Geld, weil eigentlich findet man, also das sagt natürlich keiner, aber de facto findet man immer Studenten im, was weiß ich, wievielten Semester, die das halt trotzdem für den Preis auch machen würden. Ne? Und das gibt
oder
eben,
umsonst.
Oder eben sogar umsonst, genau. Und wenn sie dann sogar von einem Verlag und dann ihr eigenes Werk noch in einem Buch abgedruckt haben und dann noch sogar noch irgendwie ein Appel und ein Ei dazu bekommen, dann freuen sie sich umso mehr. Aber als professioneller Übersetzer, ja, da steht man halt da und ich frage mich dann halt auch irgendwie, wie kann das denn sein, dass eine ganze Branche irgendwie auf die Leidenschaft der Fans setzt, statt auf professionelle Übersetzungen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Übersetzungen immer schlecht sind, um Himmels Willen, aber gerade wenn man jetzt in den früheren Semestern ist, tendiert man eben sehr stark dazu, auch doch noch sehr viel wörtlicher zu übersetzen und näher dran zu bleiben. Und dann kommen natürlich diese ganzen Erklärungen, das ist jetzt so und so und so und so gemeint, aber es ist halt auch die Frage, wie viel Verständnis dann noch da ist, weil das Japanische eine Sprache ist, die bis zur Mittelstufe aus meiner Sicht eigentlich relativ einfach zu lernen ist. Und ab da bis zu einem höheren Level und dann von da aus bis zu einem Level der Professionalität und des professionellen Arbeitens damit, das sind nochmal Welten. Und das sind Weltensprünge, an denen ich mich damals auch wirklich. Und ich bin eigentlich der Ansicht, dass ich relativ gut in diesen ganzen Sprachen lernen und so bin. Aber ich habe da echt mich durchkämpfen müssen, weil das so viel an Nuancen ist und so viel an Bedeutungsunterschieden, die man erstmal verstehen muss, weil das auf den ersten Blick doch eigentlich das Gleiche meint. Also da gibt es wirklich so viele Arten im Japanischen mit dem gleichen Ausdruck oder mit fast dem gleichen Ausdruck komplett andere Dinge zu sagen. Und das sind Sachen, die oftmals einfach in diesen Fan-Übersetzungen nicht so erfasst werden oder wenn das dann so wörtlich ist, dann einfach auch ja, zum einen nicht so gut lesbar sind und zum anderen einfach dem deutschen Publikum auch nicht so zugänglich. Und dann, klar, wird es dann zugänglich durch diese Erklärungen, aber ich bin der ganzen Sache.
Naja, aber es ist ja auch verständlich. Also ich meine, es gibt einerseits die Sprachqualität, das ist klar. Also ich meine, so wie du es erklärt hast. Und andererseits ist es natürlich auch extrem befremdlich, wenn man sich überlegt, das ist eine Branche, da wird unglaublich viel umgesetzt.
Richtig.
Und die Übersetzungen werden sozusagen umsonst zur Verfügung gestellt von Menschen und die werden dann benutzt und damit wird ja dann doch sehr viel Geld verdient. Also das ist schon natürlich der Wahnsinn eigentlich für
euch. Und das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, wie viel da verdient wird. Es ist ja jetzt auch Wahnsinn, wie viel gerade in den letzten Jahren dieser Umsatz sogar noch gestiegen ist. Und für uns Übersetzende hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist eigentlich, ist unser Trend negativ, weil wir ja nicht mal einen Inflationsausgleich bekommen.
Also ihr kriegt immer noch das gleiche Geld.
Ja,
ihr kriegt
wie vor 20, 30 Jahren.
Und ihr kriegt weniger als bei Literaturübersetzen, oder?
Ja, wir kriegen sogar weniger als Englisch-Deutsch im Manga-Bereich. Und das muss man sich mal überlegen.
Also ihr kriegt weniger als Literaturübersetzerin im Bereich Englisch-Deutsch, obwohl ja Comic-Übersetzer eigentlich mehr kriegen aufgrund der
restriktiven Bestimmung. Plus Japanisch-Deutsch, was ja nochmal ein Zusatzaufwand und einfach...
Ja, das heißt, ihr müsstet auf die Barrikaden.
Sollten wir,
da solltet ihr, dann auf die Barrikaden. Dafür steht ja der VDÜ, dass, da bist du ja auch sicher nicht allein. Ich denke, da sollte man mal in Ruhe drüber sprechen mit dem Verlag, dass das vielleicht nicht ganz okay ist.
Ich finde auch, da liegt sehr viel im Argen und, ja, es wird wahrscheinlich wirklich Zeit, dass ich da mal was tut.
Ja, auf geht's. Ja, das ist echt immer so ein bisschen sehr ärgerlich. Ich habe das auch gesehen bei dieser chinesischen Serie. Mhm. Da stand auch drunter, die deutschen Untertitel und die englischen und die französischen Untertitel sind freundlicherweise von einer Fangemeinde zur Verfügung gestellt worden.
Ja.
Wo ich mal denke, ja gut. Also
ist schön, aber, aber es gibt halt auch Menschen, die davon leben wollen. So.
Und vor allen Dingen, ich finde ja immer, man kann alles machen im ehrenamtlichen Bereich, das finde ich auch super, wenn auch die Verleger und die Verlage nichts verdienen würden. Dann wäre das in Ordnung, genau, wenn man das Manga aus Leidenschaft, wenn alle gemeinsam die Mangas aus Leidenschaft in die Welt tragen und niemand verdient was dran, dann ist es in Ordnung. Aber wenn nur die Übersetzerinnen nichts dran verdienen, dann stimmt irgendwas.
Und genau das ist der Punkt. Und die Argumentation, die dahinter steckt oder die Denkweise, die dahinter steckt, ist eben immer noch genau das. Früher, natürlich war vor 20 Jahren Manga, da wurde man schief angeguckt, wenn man Manga und Anime geguckt hat. Da war man der Nerd, der irgendwie... Ja. Und das ist aber längst nicht mehr der Fall. Und die Umsätze sind auch längst nicht mehr so, dass sie das rechtfertigen würden. Und trotzdem kommt davon nichts an. Und es gibt sogar, wirklich, es gibt sogar gewisse Verlage, die sich dann noch nach außen, weil die Community ja auch wirklich wichtig ist für diese Branche und die einen sehr engen Kontakt mit dieser Community pflegen und sich dann irgendwie noch so darstellen, als wären sie ja auch so altlinks und wären da ja für die Übersetzer und so weiter, wo sie de facto die schlechten, bezahlendsten in der ganzen Branche sind. Aber irgendwie, man nutzt das halt aus, dass eben dieses Bild, ja, wir machen das alle aus Leidenschaft und wir sind alle Freunde und wir lieben das alles, dass sich das halt gut verkauft. Und das finde ich einfach eine Unverschämtheit, weil das alles auf unserem Rücken ausgetragen wird.
Und sind denn Übersetzerinnen auch in der Öffentlichkeit, also bei solchen Buchpräsentationen?
Selten. Ja. Das ist es halt. Die werden einfach, und die werden ja zum Teil auch übergangen redaktionell. Also es ist, ich habe an dem Manga, an dem ich gearbeitet habe, und auch an der Light Novel, die ich eben lange übersetzt habe für einen gewissen Verlag, da wird ja auch dann zum Teil einfach der eigene Text so umgeschrieben. Also der Redakteur, menschlich ein unglaublich toller Mensch und Kommunikation, alles super. Aber ich habe nie eine Korrekturfahne gesehen. Und ich habe dann immer einen komplett anderen Text als den Text, den ich halt eigentlich abgeschickt hatte, in dem Buch abgedruckt, in meinem Belegexemplar vorgefunden, zum Teil mit Übersetzungsfehlern drin und da steht mein Name drunter.
Und deswegen, keine Korrekturfahne zu sehen,
richtig,
das geht natürlich
auch
gar nicht.
Das geht halt nicht. Also ich meine, theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich die einklagen und könnte ich verklagen und sagen, ihr müsst das jetzt alles einstampfen und neu auflegen ohne meinen Namen drunter. Ne? Weil das, wenn ich jetzt sagen würde, ich will nicht, dass da mein Name drunter steht. Ich meine, dafür, das mache ich jetzt nicht, natürlich nicht. Und der Aufwand ist es mir auch nicht wert. Aber es ist halt ärgerlich, sowas. Ne? Und
zumal, wenn man sehr genau gearbeitet hat.
Genau. Und wenn das halt eben jetzt, wenn man keine Korrekturfahne sieht, und das ist ja nicht mal immer Bösartigkeit, das ist einfach zum Teil auch schlechte Organisation, dann wird es halt zu knapp oder so wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht, aus welchen Gründen das war. Aber wenn dann der Text halt wirklich auch noch so grundlegend umgeschrieben ist und vom Schreibstil und alles einfach anders ist, dann wird's halt kritisch. Wenn ich mir jetzt denke, naja gut, die haben da jetzt ein bisschen was geändert und die hatten halt keine Zeit mehr, mir jetzt irgendwie eine Korrekturfahne zu schicken oder so.
Und sie haben was verbessert, ja.
Ja, genau. Dann ist es halt so. Aber wenn man dann aus einem offensichtlichen Männernamen eine Frau macht, die ich natürlich als Mann übersetzt hatte, weil das für mich einfach offensichtlich ein Männername ist, und dann wird es plötzlich als sie bezeichnet und das wird zu einer Frau gemacht und muss dann hinterher in einem Buch wieder korrigiert werden. Das fällt ja, wenn sich jetzt wirklich jemand mal damit auseinandersetzen würde, auf mich zurück als Übersetzerin. Ja. Und ich würde so einen Fehler niemals machen, aber mein Name steht da drunter. Und ja, das ist was, was eigentlich echt nicht angehen kann.
Nee, das geht wirklich nicht.
Also ja. Das ist halt natürlich nie böse Absichten und so, aber es geht halt echt nicht klar.
Ja. Aber beim Anime, da hattest du erzählt, dass du sozusagen die Übersetzung gemacht hast für den Film und dann die Untertitel. Wie ist das funktioniert?
Ja, welcher genau. Film war also das war Suzume. Das war ein Film, der eigentlich ziemlich groß ist. Der ist auf der Berlinale gelaufen. Der ist für die Golden Globes nominiert gewesen. Ich habe die Übersetzung für Synchron gemacht. Ich habe dem Publisher angeboten, auch die Übersetzung, die Untertitel zu machen. Das ist, wenn ich das sowieso übersetze, ein kleiner, aber kein allzu großer Zusatzaufwand, diese Übersetzung für Untertitel brauchbare Form zu bringen. So. Und insofern wäre das auch finanziell kein wahnsinnig großer Aufpreis gewesen. Und diese Entscheidung oder dieses Angebot wurde halt einfach trotz mehrfacher Bitte einfach abgelehnt. Das wurde dann irgendwie aus dem Englischen übersetzt. Die englischen Untertitel waren leider auch nicht wirklich, also die waren jetzt auch nicht grottenschlecht, aber die waren halt auch nicht super. Und das war noch dazu ein Anime, der sehr stark auf japanischen Konzepten, also Denkkonzepten aufgebaut hat. Der hat sich auch mit der Erdbebenkatastrophe in Japan auseinandergesetzt und solche Dinge. Und da eben noch so ein bisschen so ein mystisches Element mit reingebracht. Und das konnte quasi gar nicht gut gehen.
Weil
das
ist ein stille Posteffekt schon drin hat. Das heißt, es wurde dann aus dem Englischen übersetzt, die Titel.
Und das war, aus meiner Sicht, waren diese Untertitel eine Katastrophe. Ich habe mir den Film auf der Berlinale mit Untertiteln angeguckt. Ich habe es kaum ausgehalten, da zu sitzen und das zu lesen. Ich habe wirklich gelitten. Ein Kollege war mit dabei und der hat dann irgendwie immer versucht, mich noch ein bisschen zu beruhigen. Aber es war wirklich
sowas ist halt schlimm. Extrem ärgerlich vor dem Hintergrund, dass man sich denkt, okay, da kommt die Filmcrew aus Japan.
Der Regisseur war da bei der Berlinale.
Da muss man sich wirklich das Gesamtfinanzvolumen angucken und sich denken, Mensch, das ging jetzt um 1.000 Euro.
Ja, genau.
Das war jetzt nicht euer Ernst.
Ja.
Und so ist es dann eben so, diese Untertitel laufen dann bei der Berlinale, bei allen weiteren Festivals überall.
Auf Disc. Sie haben diese Untertitel sogar auf Disc übernommen. Mhm. Und das, also...
Sehr schade.
Es ist einfach wirklich schade, genau.
Ja, das sehr schade.
Es ist einfach extrem schade.
Genau, ja. Na, dafür machen wir immer wieder unsere Podcasts. Vielleicht versteht's ja mal jemand, was wir hier für Menschen sind, die wirklich lange studiert haben, die wirklich ganz genau wissen, was sie tun, wie Anja, und sich alle Nuancen und Stilebenen angucken und die dann versuchen zu übertragen. Also das immer wieder zu denken, dass man das so mit Füßen treten kann, ist extrem ärgerlich.
Ja, es ist schon auch viel Frust dabei bei solchen Sachen dann.
Ja, das ist schade. Aber wir wollen ja nicht so traurig enden.
Nein.
Wir wollen ja immer schön enden. Deswegen frage ich dich nochmal, sag doch mal, was für ein Manga sollte man denn mal gelesen haben, wenn jetzt die Leute vielleicht sich noch nicht so auskennen?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr schwierige Frage, weil natürlich als Einstieg immer die Frage auch ist, zum einen sollte das natürlich dann jetzt kein zu großer sein. Ich persönlich habe halt so ein bisschen einen etwas vielleicht anderen Geschmack als jetzt der Mensch. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Großen. Ne? Deswegen kann ich jetzt nicht uneingeschränkt die großen One Piece, Naruto oder so empfehlen, was sicher unterhaltsame Werke sind, aber es kommt eben durchaus darauf an, was diejenige Person entsprechend dann für Genres mag. Es ist einfach so umfangreich, diese Manga-Welt, dass es sehr schwierig ist, zu sagen, ja, das ist jetzt das Werk, das man gelesen haben muss. Nee. Aber ich persönlich würde empfehlen, vielleicht mal mit ein paar alten Sachen anzufangen. Also allerdings weiß ich nicht, ob es da überhaupt dann in Deutschland Übersetzungen für gibt, zum Teil eben von dem sogenannten auch Godfather of Manga, den ich vorhin erwähnt hatte, Osamu Tezuka. Und Tezuka hat halt wirklich sehr besondere Werke auch geschrieben. Also der hat von Atom über, es gibt eine ganze Bandbreite und auch sehr viele verschiedene, was vielleicht irgendwie mal ein guter Einstieg ist, sich da mal einfach ein bisschen mit dieser Person auseinanderzusetzen und zu gucken, welches Werk davon würde einem vielleicht zusagen.
Okay, schön. Das schreiben wir euch in die Shownotes, dann könnt ihr ein bisschen gucken, genau, was da vielleicht schon übersetzt, ja, ist und wo das alles herkommt und seinen Ursprung genommen hat.
Genau.
Ach, schön. Ja, Mensch, vielen Dank, Anja.
Ja, danke, dass ich mit dir drüber sprechen ja, durfte.
Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Japan, aber ich glaube, es war nur ein ganz kleiner Anfang. Wir könnten hier noch stundenlang sitzen. Aber ich glaube, es war ein schöner Anfang. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Und danke fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen kopen. Punt.
И, por supuesto, hablar de la
traducción.
Переводчица.
Переводчик.
Ты переводчица?